Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Endlich wieder heißt es, herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Lange Zeit haben wir nichts hören lassen von uns. Lange Zeit hatten wir ein Päuschen dazwischen. Dennis und ich haben uns ein wenig erholt. Ich heiße alle Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen zurück zum Knochenjob. Ich bin Klaas Stechmann. Mein Partner auf der anderen Seite ist Dennis Jakob. Dennis, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, lieber Klaas. Welcome back. Mit leichter Sonnenbank-Flavor ist es nicht. Sonnenbräune von der Natursonne aus Südfrankreich habe ich mitgebracht.
Schön.
Bonjour.
Ja, wunderbar. Hast du Sachen mitgebracht, Erkenntnisse aus dem Urlaub, was wir für die osteopathische Praxis nutzen können? Gibt es da irgendwas Neues? Außer, dass man sich entspannen soll vielleicht.
Ich war in Burgund in einem alten Krankenhaus tatsächlich und musste nochmal feststellen, wie glücklich ich mich schätzen kann, zu diesen Zeiten auf diese Welt geboren zu sein.
Weil, war das so ein Lost Place-Ding oder wie?
Nö, das war so eine alte Klosteranlage, was auch so ein bisschen als Hospiz umfunktioniert wurde. Und das waren tatsächlich so mehrere Bettenreihen, die Kopf, Fuß aneinander waren. Und es war Usus, dass zwei Leute, zum Teil auch mit Lepra erkrankt oder sowas, sich ein Bett geteilt haben. Und dann gibt's da ja auch Exponate, wenn noch vorhanden, von Gadgets, die damals in der Medizin zum Einsatz kamen. Und ich sage dir, da waren Bohrer und Sägen und Klemmen dabei. Da bin ich froh, dass das nicht an mir ausprobiert worden ist.
Aber mal gucken, was so für Zeiten noch auf uns zukommen werden. Aber erstmal geht's uns besser.
Good point. Hast du recht. Ansonsten habe ich mich mal wieder etwas mehr mit der Natur verbunden gefühlt. Und das ist ja auch ein sehr osteopathisches Thema, einfach be connected zu deinem Environment. Und ich habe auf der Wanderung, einer von vielen Wanderungen, zum ersten Mal ein freilaufendes Wildschwein gesehen. Das fand ich cool. Mhm. Und eine Gottesanbeterin habe ich in den Grashalmen gesehen, die jetzt scheinbar nach meinen Recherchen dann im Anschluss vermehrt in Frankreich und Österreich und Südeuropa auftreten. Ganz cool.
Praying Mantis, ja, die habe ich auch in Frankreich schon mal gesehen. Ja, in der Tat. Eighty-Still hätte das Wildschwein wahrscheinlich gleich vom Leder gezogen. Das war wahrscheinlich gleich eine verpasste Jäger, der er war.
Ja, es wäre, hätte mir Obelix-Vibes gegeben, aber so schnell kam ich nicht hinterher, muss ich sagen. Ja. Und jetzt bin ich schon wieder eine Woche in Charge und eine Woche an der Bank und sind auch schon wieder eine Menge Dinge passiert. Bist du auch schon länger wieder dabei oder?
Selbstverständlich, ja.
Treffe ich dich jetzt im Urlaub gerade an? Bei dir weiß man das ja immer nicht. Du bist ja so ein Zwischenprivatier-Dasein, Businessman und nochmal so ein bisschen Hand anlegen in deiner Praxis.
Nein, ich bleibe Praktiker. Ja, bei mir haben sich auf jeden Fall auch schon so ein paar Sachen angestaut. Es war so eine Woche, wo es mir wieder aufgefallen ist, dass manche Sachen auf einmal kamen. Also an einem Tag zum Beispiel hatte ich dreimal hintereinander, dass mir weibliche Patientinnen, Mütter, von ihren ADHS-Kindern erzählt haben. Mhm. Unterschiedlichen Alters. 2 Jahre, irgendwie 5 Jahre und eine 21 oder so. Und das war ganz interessant. Das war, kam wieder so geballt und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, was da halt auf unsere Gesellschaft zukommt, beziehungsweise andersrum, was unsere Gesellschaft vielleicht mit den Kindern macht oder woher diese Transmitterstörungen kommen und ob ich da osteopathischen Einfluss habe. So ein paar Versuche habe ich da auf jeden Fall schon gehabt, ein paar Erfolge auch. Aber alles im Allen bleibt das ein großes, kniffliges Thema, diese ADHS-Geschichte.
Ja, ich glaube, es ist eher der Umstand, dass das jetzt mittlerweile mehr diagnostiziert wird als
ein Faktor, ja.
Dass es mehr ADHS da gibt. Ich glaube, die gab es schon immer ein Stück weit, aber früher wurden die einfach nur als etwas sonderbar abgestempelt. Und natürlich tun Social Media, Podcasts wie unserer und andere Themen, die einen Menschen nie zur Ruhe kommen lassen, ihren Beitrag dazu, aber darauf verzichten will man ja auch nicht. Man will ja auch immer schon hören, was Klaas wieder so an der Bank erlebt hat.
Ja, genau.
Wie bist du das denn angegangen? Also wie hast du versucht, dem Herr zu werden?
Es kommt ein bisschen auf das Alter des Kindes an, aber so ein paar Sachen. Ja, wir hatten ja Maximilian Platner bei uns zu Gast und der hat sich mit dem Thema ja viel beschäftigt. Und so ein paar Sachen sind einerseits natürlich Halswirbelsäule. Wenn da oben halt irgendwie Sachen am Stören und am Feuern sind, dann hat das durchaus was mit solchen Symptomatiken zu tun. Also so Konzentrationsprobleme, vielleicht irgendwie Visus passt nicht und solche Geschichten. Dann dieses Thema der Stressachse, du kennst es ja, Nebenniere, Hypothalamus und so weiter. So ein Ding, was immer mal wieder rumwabert in der Osteopathie, was ich nie so ganz ernst genommen habe. Na klar, haben wir alle mega Stress und so, aber können wir da mit unseren Händen was machen? Und irgendwie war ich da ein paar Mal auf jeden Fall recht glücklich und recht zufrieden mit den Behandlungsergebnissen. Mhm. Und auch noch teilweise über solche Sachen wie die Lunge auch oder im Großen und Ganzen einfach nach Dysfunktion gucken. Das finde ich bei Kindern immer interessant. Irgendwie finde ich es bei Kindern viel leichter, den Körper so abzuchecken und nach Dysfunktion zu gucken. Unter anderem deswegen, weil die einfach viel kleiner sind. Da bist du immer ganz schnell mit der Wirbelsäule durch. Ja. Du kannst da von oben rauf gucken auf den Scheitel und siehst, Nase nach links gedreht oder so. Und irgendwie geht das schneller, einfacher, besser. Sind ja häufig auch nicht so viele aufgelagerte chronische Beschwerden, die seit 20 Jahren der Reizdarm, der da am Gären ist, oder 20 Verletzungen und so weiter. Das ist ein bisschen leichter zu behandeln, finde ich.
Ja, okay. Ja, aber ein Outcome hast du jetzt noch nicht. Du hast sie jetzt erstmal alle behandelt.
Ja, ein paar waren dabei, wo das schon, sag ich mal, ganz gut gefruchtet hat. Wobei das halt immer ein bisschen die Frage ist. Es ist ja auch nicht leicht, genau zu wissen, ist es ADHS, ist es halt eine andere Geschichte, ist die Erziehung einfach kacke oder so. Aber was so die Symptomatik angeht, da gab es auf jeden Fall ein paar Verbesserungen.
Und die Frage ist, wie nachhaltig ist das, was du dann einmal osteopathisch mit den Leuten machst? Also kannst du die Leute mit Osteopathie von ADHS heilen oder kannst du die Symptome etwas lindern? Ja, bin gespannt für ein Follow-up. Ich habe ein Follow-up von einem Patienten, den ich neulich vorgestellt habe, und zwar war das der Dude, der beim Punkrock-Konzert sich das Knie zerhackt hat und ein paar Tage später geheiratet hat. Und ich habe ihn jetzt nochmal kontaktiert und er sagte, das Knie hat gehalten, sie hat ja gesagt, hinter wurde das Ganze begossen und er hat auf einem Bein, hat er zumindest mir gesagt, auf einem Bein hinter auf dem Dancefloor auch noch gut performt. Also das ist gut gegangen und jetzt ist Hyperfokus auf das Kind, was jetzt sich im Herbst angekündigt hat. Und dann gucken wir mal, was mit dem Knie noch weiter so passiert.
Sehr schön.
Ja. Und ansonsten, Klaas, eigentlich müssen wir fast eine ganze neue Folge rausmachen, aber ich hau's jetzt einfach mal raus. Ich fühle mich jetzt in der Mitte der Osteopathie angekommen. Ich habe diese Woche zum ersten Mal in meiner Karriere ein Steißbein von innen eingerenkt.
Yes!
So nämlich.
Genau, ein echter Osteopath sollte sowas können.
So, vor dem Urlaub hatte ich eine Patientin zum wiederholten Mal da mit chronischen, diffusen Low-Back-Pain-Symptomen, die sich mehr oder minder relativ zentral im Bereich des Sacrum, also des Kreuzbeins, befunden haben. Sie war schon ewig bei Pontius und Pilatus in Behandlung, ist von einem Trainingstherapeuten zu mir geschickt worden und mit meinen vornehmlich faszialen Techniken konnte ich für 2-3 Tage Linderung verschaffen, aber so richtig gut war es nicht. Und es war auch für den klassischen Low Back von der Lokalisation her etwas zu tief sitzend Und dann habe ich irgendwann nach Beckenboden und Steiß gefragt und sagte, ja, sie ist mal böse da drauf gefallen, aber so weit merkt sie es eigentlich nicht. Und dann bin ich schon vorsichtig die Po-Falte entlang oder die Analfalte entlang und habe durch Kompression Schmerz auslösen können und habe ihr dann gesagt, okay, das wäre vielleicht eine Option. Und sie war super cool, aufgeschlossen und sagte, ich probiere das alles aus. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich jetzt erstmal in Urlaub fahre. Nicht seelisch darauf vorbereitet, nein. Dass ich jetzt erstmal in Urlaub fahre und wir gucken, wie diese Behandlung dann anschlug. Und sie sagte, ja, jetzt nicht der Riesenschritt nach vorne. Und dann habe ich gedacht, okay, dann können wir es ja heute mal probieren. Und das haben wir dann auch getan in Bauchlage. Und ich habe dann mit meinem Mittelfinger bin ich von außen entlang am Knochen und dann in den Anus rein, ungefähr ja 2-3 Zentimeter, bis ich das Gefühl hatte, ich habe die Spitze vom Steiß erwischt und konnte mich ein bisschen dahinter klemmen. Und jeder Boulderer würde sagen, dass das ein super Haken ist, wo man sich festhalten kann. Und habe dann nach einer gewissen Wartezeit, also Schließmuskel musste sich auch erstmal ein bisschen daran gewöhnen, das ist auch halt hochsensibel natürlich, habe ich dann einen Zug nach Posterior und nach Kranial gemacht, allerdings nicht mit einem Impuls, sondern erstmal einfach gefedert und habe gemerkt, okay, blockiert ist es jetzt nicht, also es gab nicht diesen Klick, aber die Bewegung war schmerzempfindlich und bin dann so ein bisschen an die lateralen Aspekte des Knochens auch gegangen, habe mal so ein bisschen nach lateral geschiftet und das hat tatsächlich nach ihrer Aussage ihre Symptomfelder mit Schmerzen lassen und dann haben wir das so ein bisschen einfach gehalten, mobilisiert im Sinne von Druckinhibition, kann man sagen, und dann wurde es immer wieder ruhiger und dann bin ich dann irgendwann gently da raus, habe noch ein paar andere Techniken gemacht, war es auch gut und am Ende beim Anziehen sagte sie, das fühlt sich gerade richtig erlöst an und da sind wir jetzt mal ganz gespannt, was das für ein Outcome gibt und ob es da vielleicht noch eine Wiederholungsbehandlung von geben wird oder ob es das jetzt erstmal im Bereich des Steiß war. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen aufgeregt und das war tatsächlich Neuland für mich, die Jungfernfahrt sozusagen und es hat es nicht in einem Desaster geendet und ich hoffe, dass ich sogar ein bisschen helfen konnte.
Liebe Osteopathinnen und Osteopathen, schickt alle eure Patienten mit Steißproblemen zu Dennis.
Das habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt hier
ins Gentrifizit tue.
Jetzt kriege ich die ganzen Prostata-Dudes. Ja, wollen wir mal sehen.
Ja. Sehr gut.
So sieht's aus. Ja. Hast du auch irgendwelche Spezialkandidaten noch gehabt diese Woche, oder?
Was? Die zweite Ballung neben den ADHS-Kindern war, dass halt morgens meistens so die ersten Patienten irgendwie reinkamen und halt gleich mit irgendwie so einem Hammer kamen. Irgendwie, ja klar, ich habe schlechte Nachricht, ich habe Lungenkrebs oder schlecht geschlafen, mein Mann hat wohl Speicheldrüsenkrebs, also Bauchspeicheldrüsenkrebs oder noch eine andere Geschichte. Ich weiß, ich wollte eigentlich den Termin absagen, aber ich bin trotzdem gekommen. Heute Nacht wurde mein Sohn in die Psychiatrie eingewiesen.
Und so. Ei.
Da gab es irgendwie, das muss ich weiß was nicht, ob die Sterne schlecht standen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Sterne schlecht standen oder der Mond oder irgendwas. Mhm. Puh, ja, da waren ein paar fiese Nummern dabei.
Und wie gehst du sowas dann an? Also ziehst du dann deinen osteopathischen Stiefel durch, um einfach ein bisschen Normalität zu erzeugen oder heust du dann nochmal ab, was die dann konkret an dem Tag wollen? Wahrscheinlich sehr individuell, gehe ich mal von aus.
Ja, it depends, individuell, immer so diese große Ausrede. Also Manche Menschen freuen sich auf jeden Fall auch, Normalität zu haben in solchen Ausnahmezuständen, gerade wenn es um Verlust von Bekannten geht oder so Trauerphasen oder so. Und da kann es halt ganz gut sein, dann halt einfach ein lockeres, normales Gespräch zu haben. In der Regel spreche ich aber erstmal das Thema halt so ein bisschen an, auch während der Anamnese und nicht unter der Behandlung oder halt vorher schon, um so ein bisschen abzutesten, gehen wir da mehr drauf ein oder gehen wir da weniger drauf ein. Und so Techniken und Herangehensweisen, die die Patienten dann irgendwie zu sehr überfordern würden, überlagern würden, wenn es zu schmerzhaft ist, wenn es irgendwie invasiv wird oder irgendwie sowas, da habe ich dann eher die Finger von gelassen. Ne? So ein bisschen Suche und so eine schöne Wellness-Osteopathie, wo ich eigentlich nicht so der Fan von bin. Ich halte mich ja eher für den Mediziner. Das hat aber auch seine Relevanz, gerade in solchen Fällen dann.
Okay, ja, alles Gute für all diese Menschen. Aber ja, diese Fälle hat man mal zwischendurch. Das nimmt einen dann ganz schön mit, beziehungsweise man muss dann irgendwie umschalten und nochmal so ein bisschen ja die eigene Professionalität wieder finden auch. Weil ich glaube, dass den Leuten das in der Situation hilft, wenn man dann da selber rumeiert und ganz großartig sich hinsetzt und sagt, Mensch, wie ist es denn so? Und meine Gefühle dazu kundtun, das ist eigentlich nicht das, wofür die Leute da sind. Es sei denn, es sind vielleicht schon ganz lange Stammkunden, die mit denen man schon viel geteilt hat und mit denen man schon ein sehr nahes Verhältnis pflegt. Da gab es in meiner Vergangenheit, erinnere ich auch schon mal, einen Kerl in meinem Alter, der seinen Vater verstorben in der Sauna aufgefunden hat, nachdem der mit Erkältung in die Sauna gegangen war. Und mehr oder weniger 2-3 Tage später war der dann, also der Sohn war dann bei mir und der war noch völlig aufgelöst. Und da ich zu dem Zeitpunkt ziemlich nah Bezugsperson zu ihm war, haben wir dann mehr oder weniger die ganze Stunde gesprochen. So, das habe ich dann auch nicht als Einheit ab- und berechnet, sondern da war ich dann einfach mal Kummerkasten und dann ist er auch noch jahrelang zu mir gekommen, aber andere Menschen kommen ja dann einfach auch, um wieder ein bisschen Struktur oder ein bisschen Entlastung oder ein bisschen anderen Kontext zu bekommen, Kopf frei zu kriegen und ja, da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Das ist so.
Ja, das denke ich auch. Bisschen, du hattest angesprochen, dass man das ja auch mitnimmt. Das belastet einen ja auch selber als Therapeut. Und das passt so ganz gut zu einer Frage. Es haben sich so ein paar Fragen angestaut von Hörerinnen und Hörern, was wir so als persönliche Belastung als Osteopath und als Osteopathin so sehen. Also, was sind die BGs für uns? Was sind da die Risikofelder für uns? Biopsychosoziale Belastung in der Osteopathie für uns. Wo bist du am schwersten betroffen, Dennis?
Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Erstmal werde ich ganz häufig gefragt, ob ich nicht immer abends wahnsinnig kaputt sein muss durch den Körpereinsatz, den ich in meiner Therapie in den Patienten reingebe. Und das kann ich ganz locker und flockig an mir vorbeigehen lassen und sagen, nee, das ist einfach nicht so. Also natürlich bin ich am Ende eines Arbeitstages, der bei mir als Selbstständiger dann durchaus auch mal 9 oder 10 Stunden lang geht, bin ich dann müde und auch leer geredet oder dergleichen, aber ich robb jetzt nicht mit glühenden Fingergelenken nach Hause, das ist alles okay. Was du meinst, sind ja wahrscheinlich eher die belastenden emotionalen Themen, die
beides, ne? Alles. Das finde ich das Interessante, das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Ja, ich muss sagen, sobald es um medizinische Themen geht, kann ich eigentlich so auf ich bin der Therapeut, ich bin der Helfer, ich habe jetzt hier einen Auftrag, der Mensch braucht mich jetzt umschalten und kann das dann auch ganz gut in der Situation lassen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Krebspatienten begleite oder wenn ich, wenn jemand vor mir in Tränen ausbricht, weil er ja nicht mehr kann aufgrund von seinen Schmerzen oder seiner Diagnose, die er bekommen hat. Manchmal ist es ja auch so, dass Diagnosen gar nicht so wild sind, aber Menschen unfassbar belasten. Und da versuche ich dann immer so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Manchmal sind es aber auch Horrornachrichten natürlich. Ich persönlich bin immer relativ angefasst, wenn es um Kinderkrankheiten geht, beziehungsweise Komplikationen bei Schwangerschaften oder Trauerfällen während Schwangerschaften und so. Das finde ich immer schon sehr, sehr hart. Aber hauptsächlich arbeite ich ja auch mit Erwachsenen und auch gar nicht so sehr häufig mit Schwangeren. Von daher habe ich da auch nur peripher mit zu tun. Aber die Geschichten kriegt man ja doch auch durchaus mal zu hören. Ja, und ansonsten sind es auch da wieder immer die Einzelfälle, was welche Geschichten da so kleben bleiben oder welche Schicksale da so kleben bleiben. Können wir vielleicht gleich nochmal im Einzelnen drauf gehen. Aber wie würdest du die Frage erstmal für dich beantworten?
Also, ich fand es ganz smart, das so biopsychosozial zu sehen quasi, ne? Wir sind ja dazu angehalten, halt weg von unserer biomechanischen Osteopathie zu gehen und genauer hinzugucken, was halt auf anderen Ebenen da halt auch noch so mit reinspielt. Da finde ich es immer ganz gut, von unseren Patienten mal einmal wegzugucken und auch von selbst zu gucken. Und da habe ich mal so überlegt. Und eine Sache ist auf jeden Fall, ich habe am Ende des Tages definitiv mein Laberpulver verschossen. Meine Kommunikationsskills sind
8000 Worte
am Ende. Ja. Ja, genau. Es kommt so ein bisschen darauf an, was man für ein Typ ist, aber ich kann auch recht gut zurechtkommen mit wenig Reden so. Mhm.
Sowohl privat als auch beruflich.
Und kann auch ganz gut, oder brauche auch mal Ruhe für mich, ne? Will auch gerne mal alleine sein, so. Da habe ich mir den falschen Job für ausgesucht, so. Und ich finde es auch, muss ich auch sagen, ich finde es auch echt nett und angenehm, Smalltalk zu halten, ne? Wir hatten ja auch schon mal hier thematisiert, welche Themen unsere Lieblingsthemen sind, ne? Man kann manchmal krasse Sachen erfahren, tolle Stories, Kochrezepte, Urlaubstipps, Freizeitbeschäftigungen, Tipps für den Sport oder sowas. Das können ja manchmal echt lustige und interessante und wichtige Gespräche sein, die man so führt. Und ich mache das gerne. Ich finde das ein Teil der Behandlung. Ich kann auch ohne, aber ich spreche schon mehr, als ich sonst, sage ich mal, sprechen würde, wenn ich jetzt irgendwie zu Hause vom PC sitze oder sowas.
Ja, das stimmt.
So,
ja.
Und dann ist irgendwann Sense. Ich habe dann abends keine große Lust mehr, mir noch andere Probleme anzuhören. Tausend Geschichten aus Schule, Kita, dies, das. Und die Abendveranstaltung könnt ihr auch dann ruhig was hören, ruhig was lesen oder ruhig was in der Glotze gucken, könnte auch sein. Und keine weiteren Gespräche.
Ja. Fühle ich.
Nicht wahr.
Aber ja, das gehört halt dazu. Ne? Und das ist eigentlich schon ein Zeichen, glaube ich, dafür, dass wir dann doch zu viel an dem Tag arbeiten. Aber ich weiß von deinem Schedule als auch von meinem Schedule, dass wir uns manche Tage einfach richtig vollpacken. Da wird von morgens bis abends durchgebuckelt, um dann an anderen Tagen ein bisschen mehr Freiraum zu haben. Aber die vollgepackten Tage sind dann halt auch vollgepackte Tage, wo das Privatleben ganz normal weiterläuft. Und da muss man dann irgendwie entweder das so organisieren, dass man dann Me-Time hat und runterfährt, oder dass man sonst muss man einfach den eigenen Schedule ein bisschen umorganisieren und ein bisschen weniger arbeiten, Klaas.
Ja. Oder wieder Junggeselle werden, habe ich mir auch schon überlegt.
Viel Spaß bei der Wohnungssuche in Hamburg.
Genau, ich komme nach Hamburg, ja. Genau. Ich habe mich da schon mal mit jemandem drüber unterhalten, also mit einer weiblichen Therapeutin, die sagte, also sie selber, sowas als Frau ist sowas undenkbar, das Pulver verschossen, da geht noch einiges dann so. Na, da gibt's auch definitiv Leute, die das anders sehen. Aber das fand ich ganz interessante Perspektive, dass das halt auch ein bisschen typisch männlich, typisch weiblich auch da Unterschiede gibt.
Mhm. Ja, interessant. Ja, ansonsten, was mich immer beschäftigt, und die einzelnen Fälle werden die treuen Hörer auch noch parat haben, ist, wenn ich Feedback ein, zwei Tage nach der Behandlung bekomme, dass irgendwie eine ganz komische Symptomatik auftaucht und ob das normal ist. Und wenn ich mir dann selber denke, das ist nicht gut. Und die Nachricht kommt dann so Freitagnachmittag und du bist schon nicht mehr verfügbar und am Wochenende und verweist dann darauf, okay, entweder du gehst jetzt ins Krankenhaus oder hier ist meine Privatnummer oder wir kontaktieren uns am Montag, dann habe ich schon eine ungute Zeit. Das belastet mich dann auch, muss ich sagen. Yeah. Glücklicherweise, ich klopfe auf Holz, ist es dieses Jahr noch nicht einmal passiert. Ich hoffe, dass ich jetzt im letzten Quartal einfach smooth stabile Patienten wieder nach Hause schicken kann. Aber sowas passiert halt mal und da kann ich mich nicht so gut von freimachen. Das ist auch wahrscheinlich was Psychologisches in mir. Da suche ich dann sofort den Fehler bei mir und die Defizite und denke mir so, Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch und schlechter Therapeut, dass ich demjenigen jetzt einen potenziellen Schaden zugefügt habe. Und bis jetzt ist es auch alles toi toi toi, auch ohne Gerichtsverhandlung gut geworden, aber ja.
Nicht wirklich gut, aber okay.
Ja, ja, Papst in der Tasche halt so irgendwie. Ja.
Ja. Was ist mit der energetischen Ebene? Ich weiß, dass du da nicht so firm drin bist, aber so von wegen schlechte Energien aufsaugen, Energien nicht loswerden können, das ist immer mal wieder ein Thema. Mhm. Ich habe mal jemanden sagen hören, der sagt, seine Hände sind wie eine, wie nennt man sowas, so eine Gore-Tex-Membran, da geht was raus, aber es kommt nichts rein, so ungefähr. Mhm. Ist vielleicht ein ganz smartes Bild, um zu sagen, okay, ich kann halt irgendwas geben, wenn ich was geben möchte durch meine Behandlung, aber ich nehme jetzt nicht irgendwie unnötige Energien auf, positive oder negative Art oder so. Das ist für viele Menschen ein reales Ding, sag ich mal, ne? Sowohl für Patienten als auch für vielleicht Behandler, so, ne? Ich bin mir da nicht so sicher, also ich höre immer wieder Anekdoten. Ja, ich weiß nicht so recht. Also da habe ich nicht die Empfindung, dass das so ein Problem bei mir ist. Vielleicht bin ich da auch der Panzerschrank, aber ja.
Ja, verschiedene Aspekte fallen mir dazu ein. Zum einen Energieaustausch, Thermoregulation. Es kommt ja schon mal vor, dass ein Mensch aus dem Kalten kommt und fröstelt. Und du legst Hände drauf, die körperwarm sind und der Mensch sagt, ah, wie herrlich, und dann taut diese Person auf. Andersrum, wenn man selber gerade kalte Hände hat und derjenige ist zum Termin gehetzt und noch leicht verschwitzt und total warm, du legst die kalten Hände drauf und dann merkt man als Therapeut selber, wie die eigenen Hände durch die Körperwärme der anderen Person wieder warm werden. Also da passiert schon ein Hin und Her. Das ist für mich auch ein Stück weit Energie. Dann denke ich da an eine ganz bestimmte Lymphpatientin, die ich damals als Physiotherapeut hatte. Die war für mich als Energievampir abgespeichert. Das war so eine super nette, verwitwete alte Dame mit sekundärem Lymphödem, musste zweimal die Woche 45 Minuten trainiert werden. Und sobald die Tür auf war, hat die mich an die Wand gelabert. Nett, nicht blöd, aber die Ohren bluteten mir, aber ich habe es auch irgendwie nicht gebacken gekriegt zu sagen, okay, wir schweigen jetzt. Zu dem Zeitpunkt konnte ich Stille in so einer therapeutischen Zweisamkeit schlecht aushalten, aber wenn ich mit der, oder wenn ich wusste, die ist an dem Tag da, da war ich abends platter. Also die hat mir tatsächlich Kraft gezogen, ohne dass sie mir was Böses wollte, aber irgendwie hat die auf einer Frequenz gesendet, die meine Frequenzen gestört hat, oder ich weiß es nicht anders zu beschreiben. Also diese Erfahrung habe ich durchaus. Und es kommt ja auch durchaus vor, dass Menschen mit Nebendiagnose Depressionen zu uns in die Behandlung kommen. Auch gar nicht so selten. Und
ist nicht selten.
Da gibt es ja auch verschiedene Farben im Regenbogen, wie das ausgeprägt sein kann. Aber es gibt manchmal Menschen, die ja auch wirklich deprimiert sind und die das so richtig ausstrahlen und auch mit einer Stimme kommunizieren, die einen selber auch wirklich ja, nicht runterzieht, aber die schon richtig schwer und belastend ist. Und wenn ich da zufällig zwei oder drei Menschen von hintereinander habe, dann muss aber auch mal irgendwie wieder irgendwas Sportliches um die Ecke kommen, damit ich mal selber wieder aus dem Loch rausgucke. Also das passiert auch schon. Also ich kann mich dann auch abgrenzen und abends ist es dann auch wieder gut, aber also wenn ich mir jetzt vorstelle, Psychotherapeut zu sein und den ganzen Tag, ich weiß nicht, wie viele Menschen die so behandeln, aber sagen wir jetzt mal so 6 bis 8 und du hast da den ganzen Tag Menschen, die so gar nicht zufrieden sind, ich glaube, da kannst du dich nicht vor schützen.
Ja, glaube ich, ist auch schwierig, ja. Die eine Psychotherapeutin, die bei mir mit in der Praxis ist, die verschwindet immer einmal im Jahr alleine in den Urlaub, nimmt nur den Hund der Kinder mit und ist dann halt irgendwie 3 oder 4 Wochen alleine mit dem Hund in so einem Haus. Und okay. Das glaube ich, das brauchst du halt irgendwie auch in dem Mädchen. Ja. Sie scheint es zu brauchen, ihr scheint es ja gut zu tun.
Ja. Und dann ist mir noch ein Aspekt eingefallen, energetische Ebene. Als ich damals von Osteopathie noch keinen Plan hatte, habe ich bei einer erfahrenen Osteopathin in Münster hospitiert und der zugeschaut bei der Arbeit und die hat sehr viel kranial gearbeitet, kann ich retrospektiv sagen, und die hat die Hände auf den Kopf gelegt und dann ist lange nichts passiert und dann hat sie tief eingeatmet und zur Seite ausgeatmet, die Hände weggelegt und dann ausgeschüttelt. Ich dachte immer so, was ist denn das? Ist das hier Schamanismus, Hexenaustreibung? Aber sie hat dann irgendwie scheinbar, ich habe das auch gar nicht großartig erfragt, irgendwelche Energien gespürt und die dann, um sie nicht bei sich zu behalten, aus dem Körper rausgeschüttelt. Sowas gibt's auch.
Ja.
Ich glaube, es ist am Ende des Tages Mindset. Also wenn du selber das Gefühl hast, das brauche ich jetzt und dann machst du das, dann geht's dir gut. Das ist ja wie so eine Routine, würde ich mal sagen, so eine Selbsthygiene-Routine und andere. Also ich gehe dann auf den Fußballplatz und schreie meine Mitspieler an, wenn die einen scheiß Pass spielen und bin dann wieder geerdet. Also jeder braucht, glaube ich, dann so ein Ventil, um das rauszulassen. Du gehst ins Dojo und klopfst den Sandsack ein bisschen zu Brei.
Ja, diese Schüttelgeschichte finde ich aber auch nicht verkehrt. Es gibt ja nicht umsonst auch so Übungen, Heilgymnastikübungen oder auch Tänze, wo sich so geschüttelt wird und so. Und ich glaube, das hat auch einen sehr therapeutischen Effekt. So Lockerung der oberen Extremität. Das hat mir auch mal jemand empfohlen, der selber ein Handanleger war. Das war ein Rolfer, strukturelle Integration. Der hat mir das auch mal gesagt. Ey, er schüttelt sich nach den Behandlungen. Also nicht nur so ein bisschen die Hände ausschütteln, sondern wirklich so ein paar Minuten am Stück.
Yeah.
Schütteln, shake it off. So.
Okay, okay.
Das, ja. Ja. Das ist ein ganz gutes Ding.
Das ist ja auch eine Meditation, dieses Hüpfen und Springen.
Zum Beispiel, ja. Ja.
Oder kann man sich ja richtig in Trance und Ekstase schütteln.
Absolut.
Ja.
Ja.
Ja, manche machen das.
Ja. Richtig.
By the way, ein ganz kurzer Einschub, den hätte ich eigentlich jetzt gerade zum Steißbein einrenken bringen wollen. Ein Satz von einer Patientin, mit der ich mich immer königlich über die Welt amüsiere und eine sehr kurzweilige, spaßige Zeit habe. Die war jetzt auf der Beerdigung ihrer Schwiegermutter und war auch durchaus mitgenommen, aber sie sagt, an 2 Punkten musste sie fast lachen. Und zwar als die Pastorin die Urne gesegnet hat und sagte, Gott segne ihren Eingang und ihren Ausgang. Und das hätte ich jetzt mit diesem Steißbein-Anekdote gut bringen können, aber naja, okay, also das war auf jeden Fall, fand ich auch sehr witzig, und sie hat ihrer Tochter dann hinterher gesagt, wenn sie mal beerdigt wird, möchte sie auch, dass irgendjemand sagt, dass ihr Ein- und ihr Ausgang gesegnet sein sollen.
Ja, von meinem Vater kommt der Spruch, Spaß muss sein auf der Beerdigung, sonst kommt keiner.
So.
Von daher passt irgendwie, ne?
So ist es.
Da wären wir eigentlich gleich noch bei einem anderen Thema, finde ich, was auch noch gefragt wurde. Wieso haben wir so ein Phänomen, dass uns bestimmte Patienten in Erinnerung bleiben und andere wieder nicht? Wenn man schon länger arbeitet, dann hat man halt einen Durchsatz. Bei mir sind meine Patienten auf jeden Fall jetzt, also ich weiß es nicht genau, es dürfte 5-stellig sein, die so durchgegangen sind. Entschuldigung. Und An einige kann ich mich perfekt erinnern, weiß genau, was die gesagt haben. Und dann kommen die ein paar Jahre später und ich weiß genau, ah, du bist das. Ne? Ich hatte zum Beispiel einen, der hatte mir vor vielen Jahren mal von einem Tattoo erzählt, was er sich stechen lassen will. Und das Erste, woran ich dachte, ach, du bist das. Yeah. Hast du dir dieses Tattoo unterm Fuß stechen lassen? Yeah. Made in XXX, so. Das sind so Sachen, die einem in Erinnerung bleiben. Und da habe ich mich gefragt, wieso vergessen wir manches sofort? Haben wir eine Woche später keine Ahnung, was wir gemacht haben, wer derjenige ist, und die Dokumentation durchgucken müssen und dann irgendwie so tun müssen, als ob wir professionell sind.
Hundertprozentig.
Und alles erfragen so und mit einer Strategie, als wenn wir die ganze Zeit präsent wären. Und bei anderen wissen wir ganz genau, was wir vor 5 Jahren, welche Technik wir wo, wie, wann gemacht haben, was das Problem war und was die Schwiegermutter vom Beruf ist. Mhm.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, was ich auch feststelle. Ich habe es zum Beispiel Thema, wie platt man abends ist. Manchmal versuche ich, alle meine Patienten nochmal aufzuzählen, die ich von morgens bis abends hatte, und habe manchmal abends Schwierigkeiten, das hinzubekommen. Dann fehlt mir irgendwann vormittags irgendwie ein Patient und das macht mich rasend. Und es ist dann schon mal vorgekommen, dass ich nochmal den PC aufgemacht habe, um dann festzustellen, ach, natürlich war es der oder die. Aber das kenne ich auch. Und ein guter Bekannter von uns, auch Osteopath, der hat mich immer beeindruckt, der hatte ein wahnsinniges Namensgedächtnis. Den hat man, lieben Gruß, Jörg Wenzel ist es, den hat man ewig nicht gesehen und dann lief der einem irgendwie über den Weg und sagte, ja, moin Dennis. Und ich dachte so, was, du kannst dich an mich erinnern. Das finde ich beneidenswert. Ich habe ein wahnsinnig gutes Gesichtergedächtnis und ich kann mich auch nach Jahren noch an Menschen erinnern. Das passiert manchmal, wenn im Wartebereich dann Menschen sitzen, mit denen ich schon mal vor Jahren gearbeitet habe, die dann nicht wieder da waren und dann vielleicht zu meinen Kollegen gehen und ich weiß gar nicht, wie die heißen. Aber dann weiß ich, okay, du warst schon mal da. Und was mir mittlerweile aber völlig abhanden geht, ist, wenn ich nicht die Stütze habe, wie die Leute heißen. Erinnere ich mich eher daran, du warst ein Rücken und du warst ein Knie und wie du schon sagst, du hattest das Wu-Tang-Tattoo auf dem Hintern und es sind, glaube ich, Dinge, die den Therapeuten selber interessieren, wo wir was Privates mit verknüpfen oder was in uns auslöst, das verknüpft man dann so ein bisschen damit und manchmal kommt das ja dann auch wieder, dann arbeitet man so und dann hört man die Stimme und dann hört man vielleicht den Satzbau oder einen Dialekt und irgendein Stichwort und dann denkt man, ach, du warst doch die Person, die damals vom Paraglider gefallen ist und ja, okay. Und dann ist man wieder in dem Thema, ohne dass man sich das irgendwo notiert hat. Und ich glaube, da sind wir dann auch schon wieder ein bisschen in Richtung Energetik und Schwingung und dergleichen, ähnlich wie Musik oder Druck ja Wellen in unserem Körper auslösen, ist dieses Gesamtbild aus Visualität, Stimme, die was in uns auslöst und vielleicht, sagen wir mal, Geruch oder wie sich die Leute anfassen oder sonst wie, das ist irgendwo, glaube ich, im limbischen System gespeichert. Und wenn diese ganzen kleinen Schlüssel aufgehen, dann kommt auf einmal eine Information raus, die wir nutzen können. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, smart. Das limbische System, ja, das spielt eine Rolle dabei, sowas. Ja. Verknüpfung mit Emotionen und das ist wahrscheinlich, das bleibt gut im Gedächtnis.
Ja, aber ja, es ist schon... Es ist wirklich witzig, bei manchen, die kommen auch rein und man setzt auch wieder komplett da an, wo man aufgehört hat und bei anderen denkt man sich so, okay, wie wäre das noch, ja.
Ja, stellt man dieselbe Frage dreimal, die kommt dreimal und du stellst jedes Mal die Frage.
Genau. Passiert es dir, dass du in Fettnäpfchen trittst dann manchmal?
Also heute zum Beispiel ist mir vorgefallen, der kam zum dritten Mal und ich hatte halt irgendwie so kurz noch schnell in die Akte reingeguckt und da habe ich mich verguckt und dann sah es aus wie das zweite Mal. Also sowas passiert schon mal. Ah, heute ist ja der zweite Termin, wir haben die erste Behandlung. Ja, ich bin schon zum dritten Mal da. Das ist jetzt nicht so wild, aber was halt schon auch passiert ist, dass ich halt eine Frage stelle und die habe ich halt bei der Behandlung beim letzten Mal auch gestellt. Weiß ich jetzt nicht, mir fällt jetzt nicht an, irgendwie wie hatten sie eine OP an der Bandscheibe oder so.
Ja.
Oder auch von mir aus irgendwas, weiß ich jetzt nicht.
Ist noch eine Gallenblase drin. Ja, genau. Ja. Mir passiert es manchmal, wenn ich müde bin, wenn ich dann so frage, was noch am Wochenende passiert oder sowas, dann stelle ich das in einer Behandlung zweimal und dann sage ich, ja, da habe ich doch gerade schon gesagt und dann denke ich mir so, Alter, was ist mit mir?
Wie drauf bist du?
Das ist ja bitter und das kommt ja dann auch richtig, richtig oberflächlich und schlecht rüber, aber naja.
Ja, ja, oberflächlich und schlecht.
Da kenne ich mich aus, aber ich kann es immer durch ein nettes Lächeln wieder kompensieren.
Ja. Ja, die Leute können ja nicht lange böse sein.
Hast du sonst noch Aspekte oder gab es noch eine Frage? Wie sieht's aus?
Eine Frage, die noch war, die ich auch interessant finde. Da habe ich nämlich auch so eine Beobachtung im Alltag gemacht. Ich war letztens bei der Bank, wo ich irgendwie früher schon mal als Jugendlicher irgendwie mein Konto hatte und so. Dann gehe ich da rein und früher war das so bei der Bank. Da hat selbst der Neuntklässler in der Hauptschule, der da sein Praktikum gemacht hat, selbst der ist mit dem Anzug da an die Bank gekommen. Eine ganz kleine Filiale, gar nicht große, nicht mondän. Aber da wurden halt Anzüge getragen. Jeden Tag von jedem, vom Chef, vom Praktikanten. Und ich war da letztens und dachte, was ist denn los? Arbeitest du hier oder ist das hier dein Gym-Bro-Outfit?
Okay.
Ich dachte, okay, so Casual Friday, wie man sowas nennt. Und es ist nicht mehr so steif, wie es halt vor ein paar Jahren war. Aber von manchen Berufen erwartet man eine gewisse Uniformität oder eine gewisse Professionalität. Und da habe ich nochmal gedacht, wie das denn bei uns ist, was denn für uns adäquate Kleidung ist. Und sollten wir auch einen weißen Kittel tragen, nur Hemden, nur Anzug oder vielleicht auch Schlips tragen, wie das ja im teilweise Englisch, UK, Neuseeland, Australien der Fall ist als Osteopathen und auch als Physiotherapeuten, ne, Anzug und Schlips. Oder sollten wir so Ballonhosen, wallende Seidenkleider tragen und Stulpen und so weiter? Ist das, was auf uns projiziert wird? Was ist da adäquat? Und
wenn du Kraniotherapeut immer, bist, ja.
Wenn ich was für Therapeut
bin? Wenn du Kraniotherapeut bist, ja.
Genau, ja. Dann, wie gesagt, diese Hosen aus Ballonseide, wollte ich mir eigentlich mal zulegen, weil ich glaube, die müssen unheimlich gemütlich sein, so eine riesen wallenden Dinger. Da ein bisschen jonglieren oder so.
Ja.
Ich habe mal so geguckt, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Und tatsächlich spielt das eine Rolle. Also die Kleidung verbessert jetzt nicht automatisch so die das Outcome, also dass man automatisch halt bessere Ergebnisse hat, was jetzt Schmerz angeht oder sowas, aber so die Zufriedenheit mit der Behandlung und die Erwartungshaltung, die halt so auf einen zukommt. Und das ist schon wichtig, kann man so sagen, ne, dass das da mit reinspielt. Und ein paar Sachen sind ganz interessant, also es gibt so Studien hauptsächlich halt zu Ärzten. So, wenn du ein Hausarzt bist, dann ist es schon eigentlich am liebsten den Leuten, wenn du halt einen weißen Kittel hast. Oder wenn du eher so eine formelle Kleidung hast. Also nicht den 0815 Pulli oder irgendwas so, was du halt zu Hause auf dem Sofa trägst. Mhm. Wenn du so eher in der Klinik bist oder im OP oder Chirurgieanästhesist, dann ist es schon eher gewollt, dass du so eine Krankenhauskutte, so einen Kasak, so einen Scrub trägst, ne, wie man im Englischen sagt. Mhm. Das finde ich auch ganz interessant. Und ich habe es schon häufiger gesagt, ich trage diese Dinger ja unheimlich gerne, so einen blauen Kasak halt. Und mir ist schon bewusst, dass das manchmal ein bisschen zu viel ist, ein bisschen drüber ist vielleicht für so eine Physiopraxis. Man ist ja nicht in der Klinik oder man ist ja nicht im OP-Saal. Aber ich trage die Dinger einfach unheimlich gerne, fühle mich da wohl drin. Ich habe mir jetzt aber endlich auch mal wieder ein paar Polo-Hemden besorgt und heute auch ein anderes Hemd getragen in der Praxis. Aha. Für mich muss es halt auch relativ einfach sein. Also schnell anzuziehen, schnell auszuziehen und leicht waschbar und so weiter. Das ist für mich halt ein Wohlfühlaspekt. Ansonsten wird ja viel weiß getragen. Bei mir in der Praxis tun das auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass zumindest ein Klamottenteil eigentlich fast immer weiß ist.
Ach, interessant. Ja. Ja, boah, Riesenthema. Und du hast schon ganz viele interessante Teilaspekte genannt. Auch da möchte ich aber kurz ausholen. Ich habe damals schon als Physiotherapeut, da bin ich wirklich in Trainingssachen rumgelaufen. Und irgendwie hat mich als junger Patient immer beeindruckt, wenn meine Therapeuten nicht in irgendwelchen 0815 Kleidungen vor mir standen und mir irgendwelche Übungen gesagt haben, sondern wenn die schon mit coolen sportlichen Markenklamotten daherkommen. Also da kann ich mich nicht von frei machen, dass ich da diese Markenklamotten auch mit Kompetenz gleichgesetzt habe. Und so habe ich es in meiner Physiokarriere immer gehabt, dass ich immer Sachen von einer Marke hatte. Also das war eine der größten, wenn nicht die größte Sportmarke, die wir auch alle so kennen. Und da hatte ich sowohl Schuhe als auch Hosen als auch Oberteile von. Und damit hatte ich nie Probleme, bin immer gut gefahren. Und dann gab es aber auch immer noch die Kolleginnen und Kollegen, die im Fußballverein gespielt haben und die bollerige Trainingshose mit einem kleinen Löchlein und einer Zahl von der Rückennummer und der Werbung von der Hähnchenbraterei Meier als Aufdruck auf ihrer ballonseidenen Hose getragen haben und irgend so ein knittriges T-Shirt wegen meiner auch weiß, wo du die so fragtest, na, hast du es heute Nacht auch getragen oder nicht? Und wenn die dann noch so eine Palme hinten am Kopf haben, wo man gesehen hat, okay, Bro, du hast ja auf jeden Fall nicht die Haare gewaschen heute Morgen. das war so die komplette Inkompetenz in Person für mich. Und das wollte ich nie. So, und dann habe ich mich dazu entschieden, Osteopath zu werden. Und obwohl ich noch immer im sportlichen Kontext arbeite, habe ich das Gefühl, Trainingsklamotten, das passt für mich jetzt nicht mehr so sehr an der Bank. Ich bin da dann jetzt eher inspiriert von diesen eher etwas elegant gekleideten Leuten. Also ich finde das immer cool, wenn gerade bei den Männern, wenn die ein Oberhemd tragen und eine Weste oder sowas, das finde ich sowohl funktionell, weil die Arme beweglich sind, als auch sehr elegant. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mit Hemd und Weste da stehen würde, das finde ich jetzt auch ein bisschen drüber.
Bisschen drüber, ne? Ich habe es auch schon mal überlegt. Ich fände es irgendwie auch geil. Ich habe so ein, zwei Westen und ärgere mich immer, dass ich die irgendwie kaum Gelegenheit habe, die zu tragen. Naja, vielleicht mal ab und zu auf deiner Bank.
Ja, also ich persönlich, aber das ist jetzt auch wirklich eine ganz individuelle kleine Frage. Ich bin überhaupt kein Blue Jeans-Typ. Die besitze ich weder privat noch im beruflichen. Also ich trage immer eine Chino. Das ist dann irgendwie ja auch schon irgendwie einen Ticken eleganter als viele andere Hosen. Und dazu trage ich dann, wenn die Temperaturen das hergeben, immer ein Hemd und einen Pin und dann geht das los. Und das war schon so ein bisschen Politikum bei mir in der Praxis. Das habe ich bei meinen Vorstellungs- und Einstellungsgesprächen immer auch schon verbalisiert, dass mir das mit der Kleidung durchaus wichtig ist, dass man da zumindest ein Auge drauf hat. Für mich ist es wichtig, dass der Mensch, der die Kleidung trägt, sich wohlfühlt. Dann sage ich immer, stell dir vor, du wirst behandelt, wie würdest du es gerne haben, dass dein Gegenüber angezogen ist. Damit fahre ich bei mir in der Praxis ganz gut und habe auch eigentlich immer ganz gute Rückmeldungen bekommen. Wird aber sich manchmal ein bisschen drüber gewitzelt bei mir in der Praxis, dass ich so ein kleiner Etepetete-Fetischist bin. Aber ich glaube, das ist ein Mosaikstein, wenn du schon die Wissenschaft heranziehst und sagst, das trägt zum Gesamtgefüge bei. Ich glaube, das hat einen genauso großen Einfluss wie der Praxisraum selber. Ist der ansprechend gestaltet? Wie ist der Hall des Raums? Wie ist die Temperatur? Fühle ich mich wohl, kann ich loslassen und dann kriegst du auch ein gutes Outcome und die Gesamtexperience ist so gut, dass die Leute dann vielleicht auch nochmal wiederkommen.
Ja, vielleicht, genau. Ja, also merkt euch das, Kleidung hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf, die Wahrnehmung der Patienten, auf das Vertrauen und vor allem auch so die Zuversicht, das ist ja auch wichtig, Zuversicht. Wenn Patienten verzweifelt zu einem kommen und so, waren schon hier und waren schon da und wenn sie irgendwie Zuversicht packen und die Zufriedenheit insgesamt, haben wir ja auch schon häufiger mal thematisiert. Also Ich war früher immer sehr darauf fokussiert, ist der Schmerz besser oder ist der Schmerz nicht besser? Das war meine Zufriedenheit und so. Bis ich halt irgendwann gemerkt habe, okay, wenn du dich nur krass darauf fokussierst, dann brennt man irgendwann aus, wenn du halt das dein Outcome ist und alles andere ist so unwichtig, sondern so insgesamt die Zufriedenheit. Und da gehört manchmal einiges mehr dazu. Da sind andere Faktoren manchmal wichtiger als das, ob jetzt mein Schmerz jetzt von der 10 auf die 5 ist oder von der 10 auf die 6 oder sowas, aber trotzdem alles drumherum irgendwie gut ist. Zur Zufriedenheit gehört vieles. Und wenn man da halt so ein bisschen mit reinspielen kann, dann ist das auf jeden Fall wert, sich da ein paar Gedanken zu machen.
Sehr schön.
Ja. Genau, also das waren so ein paar Fragen, die sich irgendwie aufgestaut hatten, die ich interessant fand, wo ich es gut finde, das für mich nochmal zu reflektieren, drüber nachzudenken. Und wenn ihr noch sonst weiteren Fragen habt, dann schickt die uns doch gerne über unsere Instagram-Seite knochenjobpodcast oder klaas@dennis@gmail.com.
In diesem Sinne, lieber Klaas, kurz Break und dann sehen wir uns gleich zur zweiten Halbzeit.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Zurück nach der Pause mit Werbeunterbrechung für unseren Sponsor Lemniscus. Jetzt kommt noch etwas Werbung in Eigenregie. Werbung für meine Kurse, die demnächst anstehen. Wir gehen ja auf den Herbst zu. Winter ist nicht mehr weit weg und ich habe mir für den Januar und den Februar 2 coole Sachen überlegt. Im Januar, genauer gesagt 17. und 18. Januar, veranstalte ich in Stade ein Dry Needling Kurs. Ein Kompaktkurs für 2 Tage, wo Leute, die sich schon ein bisschen mit Triggerpunkten und so weiter auskennen, alles lernen werden, damit sie halt vernünftig die wichtigsten Beschwerdebilder per Dry Needling bearbeiten können. Es ist ein Kurskonzept, was sich auf jeden Fall bewährt hat, wo ich gutes Feedback für bekommen habe. Das ist für Leute mit einem gewissen Vorbildung und das sind wir Osteopathen und Osteopathen in der Regel, das sich sehr gut etabliert hat. Und damit das nicht zu langweilig ist und ich die Leute auch so ein bisschen nach Stade locken kann, habe ich mir gedacht, ich miete eine neue Sauna, die wir da haben. Da gibt es eine Outdoor-Sauna, die auf einem See ist, Holzsauna. Und am Samstagabend nach der Fortbildung gibt es die Möglichkeit, ich habe die gemietet, das ist inklusive, jeder, der Bock hat, kann mit in die Sauna kommen und kann im Anschluss auch noch in den See springen.
Stark.
Und genau, von daher hoffe ich, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht zufällig gerade eine Erkältung habe. Und ich muss zu sagen, es ist eine Sauna, wo auch Textilien getragen werden dürfen. Nein, ihr müsst nicht mit reinkommen und nein, ihr müsst euch nicht blank ziehen. Ihr dürft es von mir aus, wenn das für alle okay ist, aber es werden auch Badeanzüge und Badehosen toleriert in dieser Sauna.
Schönes Ding.
Ja. Und dann ansonsten noch einen weiteren Kompaktkurs, FDM-Kompaktkurs. Ich bin wieder in Hamburg, zentral in Hammerbrook, mitten in der City, 26. bis 28. Februar. Das ist Donnerstag bis Samstag. Eigentlich ist meine Lieblingszeit für Fortbildung, dass man halt ein bisschen was vom Wochenende noch hat. Und Samstag ist dann noch Zeit, in die Stadt zu gehen oder ein bisschen zu bummeln, Hamburg kennenzulernen. Ich freue mich da auch wieder, Leute begrüßen zu können von weiter her oder auch aus der Umgebung. 26. bis 28. Februar nächsten Jahres 26. Wer die Kurse buchen möchte, der googelt Klaas Stechmann oder geht auf die Seite osteopathiepraxis-stade.de und dort könnt ihr euch direkt anmelden.
Klaas, du bist immer Werbesprecher, glaube ich. Ja. Sehr gut runtergebracht.
Ja. Ja. Kommst du auch vorbei im Februar da oder bist du da?
Es kann sein, ja. Es war eigentlich eine Fernreise mit der Nationalmannschaft nach China angepeilt, aber das scheint nicht stattzufinden und von daher könnte es sein, dass sich
ein neuer Dennis, dann komm doch vorbei und du machst eine kleine Session, du zeigst deine geilsten FDM-Techniken spezial, jetzt nicht für Shinsplints, das hatten wir schon zu Genüge, weil das haben wir Skulder vielleicht doch, aber dann kommst du mal vorbei und dann, die Leute wollen dich, ne? Es werden dann wahrscheinlich, das war bisher häufiger so, die Leute kommen zu mir zur Fortbildung und buchen sich vorher oder nachher noch einen Termin bei dir. Das stimmt. Deswegen können wir das doch abkürzen, du kommst einfach vorbei und rubbelst da ein paar
Leute. Ich bringe meine Bank damit. Ja, ja, also auch ich werde ja im nächsten Jahr so ein bisschen ins Fortbildungsgame einsteigen und Anfang Juni im Fortbildungszentrum Hagen was zur Sportosteopathie und zur Arbeit mit Sportlern beitragen. Da bin ich schon auch ein bisschen aufgeregt, aber ich habe schon gehört, da besteht schon eine rege Nachfrage. Und mal gucken, was da so passiert. So langsam ab 2026 werde ich mich dann vielleicht auch noch mal wieder ein bisschen mehr vor die Leute stellen. Ja, könnte sein, dass ich hier mal dabei bin, Klaas.
Ja. Genau, ja. Im November bin ich übrigens in Hagen auch für einen Dry Needling Kurs. Da waren jetzt kürzlich noch 2 Plätze frei. Also wenn ihr da kurz entschlossen seid und auch ins Ruhrgebiet reisen wollt, dann seid ihr auch da herzlich willkommen. Die Anmeldung läuft da in dem Fall auf jeden Fall über das Fortbildungszentrum, das medizinische Fortbildungszentrum in Hagen.
Sehr schön, Klaas. So. Letzte Woche, genau. In der letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben, gab es das Frage, ja, nein, Antwortspiel. Wir suchen eine anatomische Struktur. Ich hatte mir den Piriformis rausgepickt. 10 Fragen habe ich in diesem Fall heute Zeit, deine anatomische Struktur rauszubringen. Hast du dir was überlegt?
Schieß los. Ich habe die Struktur.
Okay, pass auf. Ist es Bauchnabel aufwärts?
Ja.
Okay, okay. Ist diese Struktur knöchern?
Nein.
Ist diese Struktur muskulär?
Ja.
Okay, okay. Ist diese Struktur am Oberarm?
Nein.
Ist diese Struktur am Thorax?
No.
Ist diese Struktur an der Halswirbelsäule?
Nee.
Alter! Okay. Ja, gar nicht so leicht. Wie viele Fragen habe ich noch?
6 hast du jetzt schon
verballert. 6 habe ich schon verballert. Ja. Okay, muskuläre Struktur. Ich habe es nicht am Ohr. Ah, ich hatte gerade Oberarm gesagt. Ist es peripher vom Oberarm? Distal vom Oberarm, Entschuldigung.
Nein, Mann.
Auch nicht.
So, 3 Schuss hast du noch.
Scheiße, Alter. Ist es am Kopf?
Ja.
Okay, okay. Wie viele Fragen habe ich noch?
2.
Ist es der Musculus temporalis?
Nein.
Ist es der Musculus masseter?
Nein, Alter, kennst du nur die beiden Muskeln?
Ja, klar.
Lingua, die Zunge.
Ah, fuck, ich habe kurz dran gedacht. Mm. Okay, ist ein bisschen schwer, muss ich sagen. Wir müssen das Spiel nochmal modifizieren vielleicht.
Ja, 10 ist ein bisschen knapp, ne?
Ich glaube, es müsste in Ordnung sein, nach jeder Frage einen Schuss loszuschießen, weil sonst hast du hinterher noch zu viele Strukturen. Aber gut,
wir verfeinern das Game ein bisschen.
Ja, alles klar.
Ja, okay, weiter mit unserer Listenabklapperei, was wir auch immer haben. Zuerst kommt die Playlist, nicht wahr? Listen.
Ja, genau.
Okay. Bei mir in der Straße vor der Praxis ist es recht belebt, in der Fußgängerzone, schön in der Altstadt in Stade. Da ist die letzte Zeit immer so ein Piano-Typ gewesen mit so einem Elektropiano und hat immer jeden Tag in die Tasten reingehauen. Und wo ich mich immer wieder gefreut habe, selbst wenn es das sechste Mal am Tag war, wenn er diesen Song vom Amelie, die fabelhafte Welt der Amelie Soundtrack
spielt. Ja, Jan Thiersen.
Ja, genau. Jan Thiersen heißt der Bruder.
Ja.
Kommt ihn dünn d'autre et du weißt Bescheid, dieses geile Ding.
Ja,
und
schön.
Es ist schön, das auf Platte anzuhören, aber halt auch das live zu hören. Das hat mich immer wieder gefreut. Es hat so rübergeschallt und dann so die Marktgeräusche von unten so. Das war irgendwie schön. Ne? Es gibt ja auch Musik, die einem dann auf den Zeiger geht irgendwann, aber das war jedes Mal, hat es mich berührt.
Schön, ja. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Lied.
Ja, ne?
Muss man sagen.
Das
ja,
ist absolut. Im Hip-Hop-Wesen auch ziemlich oft gesampelt worden, das und der Soundtrack ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz oft aufgegriffen worden. Mhm. Ja, im Urlaub war ich in der Alpenregion und da war zu der Zeit eine Mondfinsternis und so ein großer Blutmond und da lokal gab es eine Band, so eine Neo-Psychedelic-Rock-Band namens Moon Woman. Die haben so einen ganz coolen Sound und der Song heißt Moonwalk, den ich auf die Playlist tue.
Alles klar. Ich war jetzt in Südfrankreich und ich mache es immer ganz gerne zu Urlauben, versuche ich die Lieder so ein bisschen zu sammeln, die mich in der Zeit umgeben und mache mir so einen Soundtrack oder das, was ich gerade so cool finde. Und da höre ich dann manchmal Jahre später noch in diesen Soundtrack rein und erinnere mich dann wieder, wo ich dann so gewesen bin. Und
das ist smart, habe ich diese Woche gehört übrigens. Das hält so diese Urlaubsentspannung aufrecht, wenn man sich daran wieder zurückerinnert.
Ah, guck mal, habe ich gar nicht irgendwo aufgeschnappt, habe ich mir selber überlegt.
Ah.
Und ich hatte diesen Urlaub einen absoluten Ohrwurm. Ich oute mich als absoluter Supermarkt-Fan des Intermarchés in Frankreich.
Ich liebe es. Das ist einer der Gründe, warum ich das ist so geil.
Geil,
ich will da sofort rein, den größten Hypermarché, den sie da haben.
Ja. Und da lief Radio und ich dachte, ach krass, alter 80er-Track, den muss ich mal shazamen. Habe ich dann shazamt. Und das war Au L'Amour von Erasure. Und diesen Track habe ich dann rauf und runter gehört und den packe ich jetzt auf die Playlist. Und diese Woche hatte ich eine Musikredakteurin auch in Behandlung und als ich ihren Gluteus bearbeitete, sagte sie, oh, es tut krass weh, aber es fühlt sich genau richtig an. Und dann sagte ich, ja, Wohlwehschmerz. Und sagte, haha, Wohlwehschmerz ist ja wie Wohlwillstraße und für Nicht-Hamburger die Wohlwillstraße ist eine berühmte und bekannte und sehr schöne Straße vom Pferdemarkt in St. Pauli und so weiter und so fort. Und es gab eine schwedische Band, Friska Viljor heißen die, die, als sie noch nicht bekannt waren, mal durch Hamburg getingelt sind und sich unfassbar volllaufen lassen haben und sind dann irgendwelchen Hamburgern über den Weg gelaufen, die sie herzlich aufgenommen haben und die haben die Nacht durchgezecht und dann haben die bei denen gepennt und es war so schön, dass die dann hinter dem Musikstück darüber geschrieben haben und dieses Stück heißt Wohlwillstraße und die Schweden singen das dann immer Wohlwillstrasse und diesen Track packe ich auch auf die Playlist, ja.
So, so.
Yes. Und dann, nächste Woche oder übernächste Woche, dann ist diese Folge wahrscheinlich schon ausgekoppelt. Ich habe Feedback bekommen von einer Patientin, lieben Gruß an Monika, die mir sagte, Dennis, von der Playlist hast du L'Entreloupe aufgenommen und ich habe gesehen, die spielen jetzt hier ein Konzert bei dir ganz in der Nähe. Ich werde wohl da sein. Vielleicht hast du auch Bock hinzugehen. Das heißt, selbst unsere Musik wird gehört, lieber Klaas.
Ja, da steigen die Abozahlen auch noch weiterhin. Ja. Musikantenknochen-Playlist.
Ja, ja, ja.
Okay.
Alright.
Abschließend müssen wir dir noch eine Kette basteln.
Mm.
Und lass mal überlegen. Wir waren eben beim Kopf. Dann wollen wir mal auch den Kopf mit einschließen. Halten wir es mal etwas unspezifisch. Bauchregion zum Kopf und zwar zu den Nasennebenhöhlen.
Die wieder eine Nasennebenhöhlen-Epidemie
zurzeit.
Da geht's jetzt wieder los mit den Nasennebenhöhlen so langsam.
Oh ja.
Okay. Mal eben überlegen. Man versucht ja auch immer wieder so einen kleinen neuen Twist mit reinzubringen in die Ketten. Das System hat mir, glaube ich, eine längere Zeit nicht mehr. Sagen wir mal so, du hast Oberbauchorganspannung, du hast Festigkeiten im Oberbauch, Dickdarm, Leber ist nicht ganz frei. Leber ist mit Bändern an Zwerchfell verbunden. Das Zwerchfell kann nicht mehr so richtig gut durchziehen. Und das Zwerchfell hat neben der Ventilation ja auch eine Drainage- und Pumpfunktion für die Bauchorgane und auch fürs venöse Blutsystem und die Vena cava inferior. Wenn das alles nicht mehr so gut pumpen kann, staut sich das so ein bisschen zurück und das kann sich so weit nach oben hin stauen, dass wir venöse Stauungsphänomene bis in den Schädel reinkriegen. Ich denke da so an Vena jugularis interna und Vena vertebralis. Und wenn wir da venöse Stauung haben, gibt es zirkulatorische Stopps, lymphatische Abflussprobleme und dann kann auch die Nasennebenhöhle nicht mehr so gut an und abtransportieren, dann sammelt sich da was und dann hast du Probleme, Schnodder, Alter, Alter vielleicht nicht, aber du weißt, was ich meine, verschiedene Farben von Flüssigkeiten in den Nasennebenhöhlen, das war die Kette für heute.
Okay, die gute alte Stauung.
Ja.
Ja.
So, in diesem Sinne, lieber Klaas, lass dich nicht aufstauen und
wir hören die Tage. Bis zum nächsten Mal im Knochenjob-Podcast.